Was heißt digital, das Wort übersetzt?
Wieso bist du jetzt überhaupt darauf gekommen?
Na, weil immerzu steht digitale Systeme und digital ist das und so. Was heißt denn eigentlich digital?
Bei mir auf dem Schreibtisch ist eine Postkarte aufgetaucht. Sie weist auf eine Kunstausstellung in Halle hin. Auf ihr zu sehen ist eine alte Frau in einem Lehnstuhl. Decken und Kissen liegen in ihrem Rücken, damit sie den Kopf auf der hölzernen Lehne ablegen kann. Sie sitzt in ihrem Wintergarten und schaut in den Himmel. Aber nicht in den realen Himmel. Was an dem Bild irritiert, ist die VR-Brille, die die Seniorin trägt. Während der Covid-19-Pandemie vereinsamt die 87-jährige Dr. Linde in ihrem Haus in der Einflugschneise BER. Sie sieht im Internet eine Möglichkeit, um weiter am sozialen Leben teilnehmen zu können. Einer Übersicht der Verbraucherzentrale entnimmt sie konkrete Vorschläge, welche digitalen Helfer SeniorInnen ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen können. Diese bespricht und testet Dr. Linde gemeinsam mit der Künstlerin Anne Baumann und wagt den Start in die Digitalität. Ich lerne Frau Dr. Linde und Anne Baumann kennen. Gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Projekt möchte ich die Frage ergründen, welches Potenzial steckt in digitalen Assistenzsystemen für SeniorInnen? Zunächst treffe ich Anne Baumann in ihrer Ausstellung in Halle.
Ah, hi! Hallo. Bist du Anne Baumann?
Ja.
Super, hi! Ja,
ich kenne die Dr. Linde schon länger. Wir haben auch schon ein anderes Projekt gemeinsam gemacht. Und als es dann mit der Corona-Pandemie und mit dem Lockdown so richtig losging, rief sie mich eben an. Und dann meinte sie, okay, jetzt geht gar nichts mehr. Sie sah dann eine ganz große Chance im Internet und hat gemeint, Anne, ich will was mit Internet machen. Und da sind wir dann auf diese lustige Seite von der Verbraucherzentrale gestoßen bei unserer Recherche und haben entschieden, okay, lass das mal ausprobieren.
Der Leitfaden für digitale Assistenzsysteme für SeniorInnen, der von der Verbraucherzentrale herausgegeben wurde, stellt in übersichtlichen Grafiken Räumlichkeiten dar. Wohnzimmer, Bad, Küche, Flur, Schlafzimmer und Garten. In jedem der Räume werden bestimmte Assistenzsysteme wie etwa Smartfernseher, Tür- und Fensteralarm, Herdabschaltautomatik oder ein intelligenter Kühlschrank mit Kamera vorgestellt. In kurzen Videos begleitet Anne Baumann die 87-jährige Frau Dr. Linde dabei, wie sie die unterschiedlichen Helferchen und Gadgets, die die Verbraucherzentrale empfiehlt, in ihrer Wohnung ausprobiert.
Wohnzimmer. Moderne Lautsprecher lassen sich einfach und ohne Kabelverbindungen in die moderne Multimedia-Anlage integrieren. Eine Verbindung wird mittels Funkverbindung, zum Beispiel WLAN oder Bluetooth, hergestellt.
Wie heißt denn dein aktuelles Internet hier? Ach so.
Weiß ich nicht. Ungesichertes Drahtlosnetz. Fritz Box.
Ihr Projekt begann sie mit einer Bedarfsanalyse. Was ist es, das die 87-jährige Rentnerin in ihrem Haus in der Einflugschneise BER am meisten braucht?
Wie kann ich in meinen vier Wänden eigenständig, selbstständig leben, wo jetzt gerade durch Corona kaum mehr Menschen kommen können? Ne? Also sie hatte immer ganz viel persönliche Assistenz.
Speziell auf Senioren ausgerichtete soziale Plattformen bieten ein umfangreiches Angebot im Bereich der sozialen Medien.
Zum Beispiel dieses seniorengerechte Tablet haben wir ausgeliehen bei so einer Firma. Ja, das ist ein handelsübliches Tablet und die spielen da halt eine spezielle Software drauf, dass dann sozusagen, dass du dann nur noch vier Felder hast, auf die du drückst und dann soll das alles ein bisschen einfacher sein.
Spezielle Tablet für Senioren liegen besonders gut in der Hand, lassen sich leicht einrichten und bedienen. Dazu gibt es viele geprüfte Spiele.
Also sag mal, was haben die denn hier für botanische Kenntnisse? Ist ja schandbar. Es tut ja richtig weh.
Die Verbraucherzentrale ist ein eingetragener Verein, der sich den Verbraucherschutz zur Hauptaufgabe gemacht hat. Ziel ist eine Aufklärung und Beratung der VerbraucherInnen. Dabei agiert die Verbraucherzentrale anbieterunabhängig. Das heißt, dass sie keine Herstellernamen nennen oder aktiv Werbung betreiben darf. Innerhalb des Vereins gibt es unterschiedliche Einsatzbereiche. Josephine Pönicke arbeitet für die Pflegerechtsberatung, die den Leitfaden zu digitalen Assistenzsystemen ins Leben gerufen hat. Oftmals wissen die VerbraucherInnen nämlich gar nichts über die technischen Neuerungen, die ihnen den Alltag erleichtern könnten.
Das war auch hier die Intention, einfach mal die Begrifflichkeiten überhaupt zu klären und zu sagen, hier gibt es etwas, ne? Was der Betroffene im schlimmsten Fall noch gar nicht kennt.
Wie werden die Vorschläge des Leitfadens von der Zielgruppe, nämlich Seniorinnen und Senioren, aufgenommen? Josephine Pönicke erzählt mir von den Rückmeldungen, die sie bei der Pflegerechtshotline von VerbraucherInnen bekommt.
Die sich rangetraut haben, haben wir positives Feedback bekommen. Na, und auch wirklich mit den Worten, also es ist ja doch einfacher als gedacht. Auf der anderen Seite arbeiten wir aber auch mit unseren Netzwerkpartnern zusammen, die uns hier konkret zum einen die Produkte vorstellen und aber auch dann von den Erfahrungen berichten, die die Verbraucher machen. Wir haben einen Netzwerkpartner, das ist die Hochschule Harz. Sie hat hier ein gesondertes Projekt zu dem Thema, zur technischen Pflegeberatung. Darüber kennen wir auch Verbraucher, die uns von den Erfahrungen berichten mit den einzelnen Produkten.
Ich kontaktiere die Hochschule Harz, um mit der Leiterin des Hochschulprojekts, Professor Dr. Birgit Apfelbaum, zu sprechen. Dr. Birgit Apfelbaum war Mitglied in der Expertenkommission für den 8. Altersbericht der Bundesregierung. Übrigens als einzige Vertreterin aus den ostdeutschen Bundesländern. Leider ist sie zurzeit krank. Ich verabrede mich stattdessen mit ihrer Mitarbeiterin Julia Angeloff in Wernigerode.
Nächster Halt, Wernigerode.
Wir stehen jetzt hier im Wohngebiet Burgbreite. Das ist ein typisches DDR-Plattenbaugebiet aus den 1970er Jahren und hier wohnen vor allen Dingen viele ältere Menschen. Und hier haben wir unsere, wir sagen, barrierearme Musterwohnung. So, das zeige ich dir jetzt.
Ich war vor Ort wirklich erstaunt, wie normal die Wohnung aussieht. In meinem Kopf hatte ich mir einen großen, weißen, lichtdurchfluteten, völlig barrierefreien Ort vorgestellt. Wie in so einem Werbefilm. Tatsächlich sieht die Wohnung der Wohnung von meiner Oma sehr ähnlich.
Das ist auch der Hintergrund. Also die Leute sollen auch hier reinkommen und sagen, oh, ich erkenne meine eigene Wohnung wieder oder das ist gar nicht so weit davon entfernt. Wir haben eine Küche, wir haben ein barrierefreies Bad, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Balkon und ein Arbeitszimmer. Also das wahrscheinlich bei jüngeren Menschen als Kinderzimmer genutzt wird.
Die Hauptzielgruppe für die Forschung in der Musterwohnung in Wernigerode sind nicht etwa SeniorInnen oder Pflegebedürftige, erklärt mir Julia Angeloff. Vielmehr geht es hier darum, Menschen in Beratungspositionen selbst zu beraten. Viele der Produkte, die hier in der Musterwohnung ausprobiert werden können, sind sehr nützlich. Einige sind aber trotzdem der breiten Bevölkerung unbekannt. Nicht selten werden Produkte wieder vom Markt genommen, ohne dass die VerbraucherInnen überhaupt von deren Existenz wussten.
Was ist hier beim Bügeleisen? Womit hat es da
zu tun? Oh, das Bügeleisen ist toll. Das ist eigentlich das beste Beispiel, warum wir hier Beratung machen. Probier's mal aus.
Okay, ist es jetzt an?
Ja. Oh, und jetzt klingelt es und du musst schnell zur Tür laufen.
Oh nein. Ah, okay, krass. Es hat hinten diese zwei Beine und wenn ich es zu lange liegen lasse, dann klappen die sich so aus und dann hat es keine Kontaktfläche mehr mit dem Stoff oder was auch immer ich gerade bügle. Und wenn ich die Hand wieder dran mache, dann klappen die sich wieder ein und ich kann weiter bügeln. Raffiniert.
Die Produktion wurde eingestellt.
Das gibt's gar nicht mehr, das Bügeleisen.
Das gibt's nicht mehr. Wir haben eines der wenigen verbliebenen Exemplare. Es wurde einfach nicht mehr hergestellt, weil es keiner kannte. Ja.
Da kommt ihr jetzt wieder ins Spiel,
genau.
Ne?
Im Kunstprojekt Einflugschneise BER haben Anne Baumann und Dr. Linde sich schon an vielen weiteren Produkten ausprobiert. In ihren Tests stoßen die beiden immer wieder auf unerwartete Hürden und Probleme. So auch bei dem geliehenen Tablet.
was bei ihr halt auch der Fall war, die Hände sind zu trocken, sodass der Touchscreen meistens gar nicht angenommen wird.
Meine Finger, Dings da wird nicht angenommen.
Probier's mal mit der rechten Hand.
Aha, da sag mal, da geht's.
Als nächstes soll der Staubsaugerroboter seine Wirkung zeigen. Leider kann, wie bei dem Tablet, auch dieser nicht so ganz überzeugen.
Staubsaugen ist anstrengend, Wischen ebenso. Zum Glück übernehmen Roboter die Arbeit am liebsten auf glatten Böden.
Saugroboter, aha, da sagst du, also jetzt wird Staub gesaugt, ich bleib aber sitzen.
Leider kann, wie bei dem Tablet, auch dieser nicht so richtig überzeugen.
Dann haben wir den halt ausprobiert, diesen Saugroboter. Sie kann ihn einfach für sich nicht annehmen, obwohl ich dachte, sie würde ihn doch so sehr brauchen und das könnte ihr auch so viel Erleichterung bringen.
Also sowas wäre praktisch, aber da darf nichts mehr im Zimmer rumstehen, sonst geht es nicht. Das muss also ein Modellzimmer sein, um das handhaben zu können. Wer lebt in einem Modellzimmer? Alte Leute sicher nicht.
Auch in der Musterwohnung in Wernigerode gibt es einen Staubsaugerroboter. Und auch hier bestand er den Aufnahmetest nicht. Das große Manko liegt hier vor allem in Sachen Bedienungsfreundlichkeit. Die Professorin der Hochschule Harz, Birgit Apfelbaum, hat den Staubsaugerroboter höchstpersönlich getestet, erzählt Julia Angeloff.
Als wir den Staubsaugerroboter angeschafft hatten, hat sich zeitgleich unsere Projektleiterin das Bein gebrochen. Es war für sie, glaube ich, ein herber Einschnitt in ihre selbstständige Lebensführung, weil man ist ja da plötzlich extrem beschränkt auf die Wohnung. Und da kam gerade das Ding und wir haben dann gesagt, ja, Frau Professor, dann probieren Sie doch den Staubsaugerroboter bei sich erstmal aus. Und sie empfand das auch als wahnsinnige Herausforderung, den überhaupt einzurichten. Und er hat dann auch die Station nicht immer gefunden und so. Und oft musste man dem, wenn man dem dann nochmal auf die Sprünge helfen.
Neben der Nutzerfreundlichkeit gibt es noch ganz andere Kritikpunkte an den digitalen Assistenzsystemen. Für Anne Baumann steht die Eigenständigkeit der SeniorInnen im Vordergrund. Nicht alles, was durch die digitalen Helfer an Tätigkeiten abgenommen werden kann, tut der Gesundheit automatisch gut, erzählt sie.
Ich habe das Projekt zum Beispiel auch im Seniorinnenrat der Stadt Halle präsentiert und die waren auch ziemlich pfiffig. Die meinten halt auch so, ja, das ist ja total nett, wenn sich die Jalousie irgendwie, wenn ich die jetzt hier mit einem Knopf so hoch und runter machen kann. Aber eigentlich ist es auch wichtig, dass ich diese körperliche Bewegung, soweit sie noch geht, trotzdem immer noch mache. Ja? Also die hatten da dieses Sprichwort, wer rastet, der rostet und so weiter.
Josephine Pönicke von der Verbraucherzentrale stimmt dem zu. Jedoch unterstreicht sie auch die Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse der VerbraucherInnen, die sie berät. Sie appelliert an die Selbstverantwortung der VerbraucherInnen. Jeder und jede sollte selbst abwägen, was für sie sinnvoll ist.
Jeder ist sein eigenständiges Individuum mit eigenem Antrieb. Ne? Und für denjenigen, der mobil ist, der sich bewegen kann und diese Smart Home Funktion aus, ich sage jetzt mal, Bequemlichkeit nutzt, für den ist das nachteilig. Für jemanden, der aber bettlägerig ist, ne, und so sein Tages- und Nachtrhythmus durch die Angehörigen damit kontrollieren können, ne, hat derjenige jetzt über das digitale System selbstständig die Rollos hochgemacht. Das heißt, ich habe auch immer eine Funktion, ist derjenige morgens aufgewacht, sind die Vorteile eben sehr, sehr groß. Jeder ist für sich selber gefragt, inwieweit er diese digitalen Anwendungen braucht. Und letztendlich sollen die digitalen Assistenzsysteme Entlastung bringen für den Pflegebedürftigen und deren Angehörige.
Anne Baumann kritisiert auch den finanziellen Aspekt. Sie und Dr. Linde können nur mit Hilfe eines Kulturstipendiums ihr Testprojekt in die Tat umsetzen. Viele der Assistenzsysteme sind nicht im Pflegekatalog registriert und werden nicht durch die Kranken- oder Pflegekasse bezuschusst.
Den Hausnotruf, das ist laut Verbraucherzentrale das Einzige, was die Pflegekasse bezahlen würde. Das ist nämlich auch nochmal so ein Aspekt. Ne? Das sind alles Sachen, die du selber natürlich dir finanzieren müsstest.
Julia Angeloff von der Hochschule Harz bringt dazu noch einen weiteren Punkt ins Spiel. Sachsen-Anhalt ist das Bundesland mit der durchschnittlich ältesten Bevölkerung. Hier gibt es einen hohen Pflegebedarf. Der Staat hat ein finanzielles Interesse daran, dass digitale Assistenzsysteme SeniorInnen unterstützen. Vermutlich geht es dabei darum, Pflegeplätze einzusparen und damit Kosten zu senken.
Ich glaube, das ist immer nicht so erwünscht, das offen zu sagen, aber auch solche Projekte wie dieses hier sind im Endeffekt auch dazu da, eine bestimmte Lücke in unserem Sozialsystem zu schließen und dafür zu sorgen, dass Menschen länger zu Hause wohnen bleiben, was natürlich positiv erstmal für die Menschen ist, aber hat eben auch den bitteren Hintergrund, dass es sehr, sehr teuer ist, die Kosten zu übernehmen, die jetzt der Staat tragen müsste, wenn all diese Menschen in ein Heim gehen würden, die sich vielleicht keinen eigenen Heimplatz leisten können.
Daneben gibt es auch den großen Punkt der technischen Weiterbildung. Oft fehlt das nötige Know-how, um die digitalen Assistenzsysteme wie etwa ein Smartphone oder ein Tablet benutzen zu können. Um dieses Problem weiß auch Josefine Pönicke vom Verbraucherschutz.
Gerade für diejenigen, die vielleicht nicht so großen familiären Background haben, wo sich die Enkel oder Ähnliches hinsetzen und das mit denen mal einrichten und denen das erklären. Na? Also, dass wir sagen, so in die Richtung, es gibt keine Beratungs- oder nur wenig Beratungs- und Schulungsmöglichkeiten.
Julia Angeloff von der Hochschule Harz in Wernigerode weiß da eine Lösung. In der Musterwohnung bietet die Hochschule schon lange Smartphone-Sprechstunden an. Bei diesen Sprechstunden können SeniorInnen den Umgang mit Smartphones lernen. Die 87-jährige Dr. Linde wäre bestimmt an solch einer Sprechstunde interessiert. Jedoch bleibt die Frage, ob sie daran so ohne weiteres hätte teilnehmen können. Bei ihrem Testlauf mit dem Tablet hatte der Touchscreen ihre Finger ja gar nicht erst erkannt. Als ich Julia Angeloff von dem Problem von Dr. Linde berichte, grinst sie und hält mir eine Tasse voller Kugelschreiber unter die Nase.
Die Leute, die zu uns in die Smartphone-Sprechstunde kommen, haben auch auf trockene Hände. Und wir haben deswegen gleich hier so einen Becher stehen mit Stiften, die hinten so eine softe Kappe haben und mit der man dann viel, viel einfacher das Ding bedienen kann. Ja, und die meisten, die schwören drauf, die gehen ohne diesen Stift nicht mehr aus dem Haus, die schreiben da nicht mit, die benutzen den nur, um ihr Smartphone zu bedienen. Also definitiv ist das ein Thema, weil die der Feuchtigkeitsfilm auf der Haut abnimmt.
Zurück in der Galerie in Halle erzählt mir die Künstlerin Anne Baumann abschließend, was das Fazit des Experiments von ihr und Frau Dr. Linde ist. Nicht vieles konnte sie überzeugen. Einzig die ARD-Mediathek kam sehr gut bei Dr. Linde an. Sie findet es praktisch, nicht mehr morgens um 6 für eine bestimmte Sendung aufstehen zu müssen. Auch das Tablet möchte sie weiterhin nutzen. Alle anderen digitalen Assistenzsysteme haben sie zurückgegeben.
Der Staubsauger, der ist jetzt weitergewandert, der stand einfach monatelang rum. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns da auch so ein bisschen überholen. Also im Sinne von, jetzt geht das noch, jetzt kann ich sozusagen noch diesen rasenmähenden Roboter da installieren und das alles über die App zeitgleich sozusagen kontrollieren. Aber eigentlich habe ich es gar nicht nötig und es wäre besser, wenn ich alle 2 Wochen mal bei meiner Mutter auftauche und dann den Rasen mähe. So, ne? Das hat ja auch einen sozialen Aspekt.
Auf meiner Zugfahrt von Wernigerode zurück nach Halle denke ich noch viel darüber nach, wieso so viele von den digitalen Helfern Dr. Linde nicht überzeugen konnten. Anne Baumann hatte mir auch erzählt, dass Dr. Linde Angst hatte, dass die technischen Hilfsmittel sie zum Objekt machen würden und sie nicht mehr die volle Kontrolle hätte. Die skeptische Haltung von Dr. Linde gegenüber den digitalen Assistenzsystemen findet Julia Angeloff in der Musterwohnung in Wernigerode ein gutes Zeichen.
Also ich finde es gut, dass sie eine reflektierte Entscheidung treffen möchte. Das ist erstmal, was ich jedem raten würde. Probiert die Sachen aus und entscheidet dann für euch selbst. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr macht euch zum Objekt, ja, dann lasst die Finger davon. Man muss sich immer noch damit wohlfühlen. Kommt immer auf die Begleitumstände an. Ja, was ist das Risiko? Und dann muss jeder für sich selbst abwägen.
Also wenn ich dann weiß, digital heißt über die Abstraktion des Fingers an etwas heranzukommen, heranführen, dann kann ich versuchen, es zu benutzen. Vielleicht klappt's.